Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit den Co-Foundern von Honey Sales, Daniel Brusch und Stefan Meyer.
Jens-Teil begonnen. Wir haben also gesagt, hey, mit uns kannst du einmal angeben, wer dein ICP ist oder deine unterschiedlichen. Und wir kümmern uns darum, dass du dann Meetings in deine Kalender eingebucht bekommst. Und alles dazwischen machen wir und haben letztendlich, wie wir es vorhin beschrieben haben, irgendwann diese ganzen Schritte, die dafür nötig sind, stückweise automatisiert. Und dieses Relevanzthema, das versuchen wir abzudecken über Signale.
Mein heutiges Thema könnte kaum aktueller sein. In vielen Gesprächen mit Softwaregründerinnen und Gründern erzählen die mir, dass es echt schwierig geworden ist, gute Leute oder überhaupt irgendjemanden für Junior-Sales-Positionen zu finden und diesen Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten, der für die Person selbst attraktiv ist, aber auch für den Arbeitgeber dafür sorgt, dass neues Geschäft in einem Umfang entsteht, der die Kosten übersteigt. Und mit den Honey Sales Gründern spreche ich darüber, was das mit dem demografischen Wandel zu tun hat, wie Weiterbildung von Softwarevertrieblern eigentlich aussehen sollte und natürlich auch, welche Rolle Tools neben dem klassischen CRM dabei spielen. Daniel und Stefan haben eine Lösung entwickelt, die sie selbst als Meetings as a Service bewerben und dafür eine eigene Software entwickelt, mit der sie inzwischen 2 Millionen ARR erzielen und über 60 Kunden bedienen. Ich habe in dem Gespräch einiges über das Produkt und das Geschäftsmodell von Honey Sales gelernt, aber auch Daniels und Stefans Perspektive auf die Rolle von Vertrieblern in Software-Companies verstanden. Von daher denke ich, ist es die perfekte Folge im Vorgriff auf den Artist Circus Ende dieser Woche. Die Tickets dafür sind leider schon alle weg, aber wer von euch sich rechtzeitig ein Ticket gesichert hat, der kann Daniel und Stefan dann natürlich auch bei unserem Festival für Software Sales und Customer Success, dem Artist Circus, treffen. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch mit Daniel Brusch, Stefan Meyer und mit mir, Janis Bandorski. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Ungewöhnliches Setting heute bei Artist on Air. Ich habe nämlich direkt zwei Gäste. Herzlich willkommen, Stefan und Daniel von Honey Sales.
Hallo. Vielen Dank, dass du uns begrüßt.
Ja, cool, dass ihr beide zusammen seid. Mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir uns nicht ständig ins Wort fallen zu dritt. Der Grund, warum wir zu dritt sind, ist, dass ihr beide eine ganz spannende Perspektive auf das Thema Sales habt. Und jetzt mit dem bevorstehenden Artist Circus wollen wir natürlich auch ein bisschen über Sales sprechen und vor allem darüber, wie sich Vertrieb im Wandel der Zeit eigentlich verändert hat, was die Anforderungen an Vertriebler heute sind, wie man das technisch unterstützen kann und auch was das eigentlich mit dem gesellschaftlichen demografischen Wandel zu tun hat. Das vielleicht mal so als ganz kurzer Abriss. Bevor wir das tun, fände ich es cool, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt, was Honey Sales eigentlich ist und was eure Rollen bei Honey Sales sind. Daniel, wollen wir mit dir einfach anfangen?
Ja, super gerne. Also vielleicht kurz zu mir. Ich habe irgendwie klassisch mal BWL studiert, wie so viele. Habe dann tatsächlich gegründet, war was ganz anderes, ein Museum hier in Berlin.
Museum hast du gegründet?
Ja, tatsächlich. Das Brandenburger Tormuseum. Also direkt am Brandenburger Tor, das mit aufbauen dürfen und dann geleitet. Das war eine total spannende Journey. Also erstmal wirklich so kennenlernen, was man da eigentlich auch alles macht.
Stopp. Wie funktioniert das Museumsbusiness? Also das heißt, dein Umsatz kommt dadurch, dass du Tickets verkaufst an Touristen, die da reinlaufen oder an Multiplier, sowas wie Get Your Guide oder so? Den Exkurs müssen wir kurz machen.
Genau, den Exkurs super gerne. Also vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Ich habe damals ein Praktikum gemacht bei einer sehr, sehr großen Agentur, die sowas Ähnliches macht wie das Deutsche Fußballmuseum, FIFA-Fußballmuseum und so weiter und so fort. Habe da mitwirken dürfen, fand das total spannend, bin großer Fußballfan. Darüber bin ich dann sozusagen an diese Möglichkeit gekommen. Diese Agentur hat eine Fläche gemietet am Brandenburger Tor direkt, also zwischen der französischen Botschaft und auch dem Starbucks. und haben dort gesagt, hey, lass uns da ein Museum reinbauen und auch ein Showroom für die Company. Unter anderem waren auch Startup-Events drin, aber Hauptquelle war am Ende des Tages irgendwie, dass dort B2C und B2B Museumskunden reinkommen. Und wie machst du B2B-Vertrieb dort? Da geht es viel darum, also stell dir vor, du machst jetzt irgendwie eine Reise nach Amerika, nach New York, da buchst du häufig ein Package. Ja, also irgendwie, da gibt es ein Hotel plus irgendwie Museumsbesuch plus
Freiheitsstatue, Top of the Rock und
absolut,
so und
genau.
Die Touri-Highlights, ja.
Und da willst du halt rein als Anbieter, ne? Also da willst du unbedingt rein, da kommen sehr, sehr große Anbieter, die halt so Packages dann verkaufen und da willst du unbedingt rein. Das bringt die absolute Masse. Und dann sowas ähnliches wie Schulklassen, das ist auch total wichtig. Also jede Schulklasse aus Deutschland fährt einmal nach Berlin und die besuchen dann irgendwie eigentlich alle das Brandenburger Tor oder gucken sich die Mauer an und so weiter und so fort. Also da willst du unbedingt rein. Und dann im Umkehrschluss hast du auch nochmal das Endkundengeschäft, also Leute, die halt direkt am Brandenburger Tor irgendwie auch sind. Ich glaube, es gab immer so eine Zahl von mindestens 10.000 Leuten pro Stunde, die da immer neu sozusagen auf diesen Platz kommen. Und davon willst du natürlich auch so einige haben. Und du hast in Berlin so mindestens 400 bis 500 Städteführer, Reiseführer. Und die willst du natürlich auch haben. Und die ganzen Hoteliers auch, ne? Also erinner dich selbst, du gehst irgendwie in Urlaub und da ist schlechtes Wetter, dann fragst du häufig an der Rezeption, hey, was kann ich denn heute machen? Und genau das ist eigentlich die Zielsetzung, wenn du irgendwie so ein Museum aufbaust, ganz, ganz viel B2B und dann hast du ein bisschen teures B2C-Geschäft noch.
Und warst du da auch verantwortlich für B2B-Vertrieb?
Absolut, ich hatte keine Ahnung von B2B-Vertrieb damals.
Ja, da kommt der Link dann vielleicht auch her.
Ja, und habe das dann kennenlernen dürfen. Es gab einige, die das schon sehr, sehr gut gemacht haben in Berlin, unter anderem zum damaligen Zeitpunkt das DDR-Museum, die einfach einen extrem starken B2B-Vertrieb schon aufgebaut haben, stark auf der ITB vertrieben haben sozusagen und auch in diesen ganzen Packages drin waren. Klar, da hat man halt viel Copy-Paste gemacht, ne? Hat sich Dinge angeschaut, hat gesagt, okay, lass uns da irgendwie reinkommen. Aber der Vorlauf ist extrem lang, ne? Also um in ein Package reinzukommen, was du ja ein Jahr vorher buchst, musst du eigentlich fast nochmal ein Jahr vorher überhaupt über diese Verhandlung anfangen, ne? Also du hast eigentlich 2 Jahre, bis das Ticket wirklich dann eingelöst wird.
Okay, das müssen wir an anderer Stelle nochmal vertiefen. Aber heute soll es ja mehr um Softwarevertrieb gehen. Und dann schlag doch noch einmal zu die Brücke, wie du dann zu Honey Sales gekommen bist.
Genau, tatsächlich bin ich dann erstmal bei Comatch gewesen, war dann 3 Jahre, habe dort dann zum Schluss auch mit den Dachmarkt verantworten dürfen, dort auch Stefan kennengelernt und den ganzen B2B-Sales-Vertrieb. Wir waren da aus meiner Sicht eine extrem starke Sales-Mannschaft. Immer noch großes Dankeschön an die Gründer Jan, Christoph, Dirk, die am Ende des Tages ein unwahrscheinlich starkes Team und tolle Company aufgebaut haben. Ich war dann nochmal kurz bei Truventuro, also auch im VC / Family Office, also im ganzen Nils Regge-Universum, da auch nochmal unwahrscheinlich viel lernen dürfen. Und dort kamen dann auch so die ersten Gedanken, hey, wie kann man vielleicht eigentlich Sales viel, viel einfacher irgendwie in der Zukunft darstellen? Ja, dann kam die Gründung und auch der Kontakt zu Stefan wieder und gesagt, hey, lass uns doch mal dieses Thema anschauen.
Das heißt, du saßt bei Truventuro und hattest dann die Idee, die eigene Gründung zu machen, Telefon in die Hand genommen und Stefan kontaktiert und gesagt, ich habe Bock, das jetzt selber zu machen oder wie ging es los?
So ungefähr war das, ja. Also tatsächlich habe ich mir immer gesagt, ich will bis 34 gegründet haben. Das war immer meine interne, keine Ahnung, ich habe mir irgendwie so ein Ziel gesetzt und habe gesagt, so jetzt ist es so ziemlich der Fall. Da muss ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Und habe dann natürlich viel sehen dürfen bei Comatch, habe gesehen, was gut und schlecht läuft, diese ganze SDR-Welt, wo du halt ganz, ganz viele Leute halt hast, die am Ende des Tages diesen manuellen Outreach machen. Dann auch bei Truventuro so ein bisschen den Überblick gehabt in diese Portfolio-Welt und auch sozusagen andere Unternehmen nochmal sehen dürfen. Und dann kam so ein bisschen auch dann die Idee mit Stefan gemeinsam, hey, das können wir doch irgendwie auch machen. Also vorne erstmal den Lead-Gen-Part. Später kam dann noch der war auch Partner bei Truventuro, der Felix hinzu. Das war unser erster sozusagen Angel-Investor, der unter anderem mal Foodpanda aufgebaut hat, jetzt bei Termondo ist. Und mit dem haben wir dann sozusagen unsere Zukunftsvision entwickelt. Also kann man das vielleicht sagen.
Das heißt, du hast bei Truventuro auch den Einblick in verschiedene Portfolio-Companies gehabt, hast da festgestellt, dass Go-to-Market bei vielen Portfolio-Companies irgendwie einerseits ein Bottleneck ist, andererseits auch ein Hebel für starkes Wachstum. Hast gesagt, da müsste es doch eine Lösung geben, gerade in der Pre-Qualification oder im Pre-Sales da stärker zu unterstützen. War das so die Hypothese?
Absolut. Also am Ende des Tages ist es, glaube ich, bei jedem VC so, auch wenn sie vielleicht 20 B2B-Companies haben, die vielleicht sogar fast irgendwie das Ähnliche machen, macht trotzdem irgendwie jeder seinen eigenen Sale, ne? Und jeder nutzt unterschiedliche Tools und eigentlich ist es ja alles gelernt. Also wenn du eine Company hast, die das schon super gut kann, kannst du rein sagen, hey, lass doch irgendwie dieses Wissen nutzen, dann haben alle irgendwie diese Lead Engine, die wir sozusagen implementieren. Und das kann man alles ein bisschen größer denken. Und genauso kann man das vielleicht auch einmal interpretieren.
Okay, dann würde ich jetzt gerne rübergehen zu Stefan. Denn Daniel, du bist heute CEO. Stefan, du kümmerst dich als COO und CFO um das tatsächlich operative Business. Wie hat Daniel dir denn damals die Idee von Honey Sales gepitcht? Weißt du das noch?
Ja, tatsächlich ging das relativ einfach. Also Daniel trat in der Phase, in der er entschieden hatte, er möchte gründen, mit unterschiedlichen Modellen an mich ran und hat das, glaube ich, ganz geschickt gemacht, weil ich erstmal gar nicht ahnte, dass er mich da einbinden möchte, sondern eigentlich erstmal nur meinen Rat haben möchte. Ja. Und ich glaube, wir haben dann einige Ideen sehr, sehr kontrovers und sehr direkt durchgesprochen. Ich glaube, das haben wir uns bis heute beibehalten.
Wie war es wirklich, Daniel? Wolltest du nur seine Meinung haben oder hattest du irgendwo im Hinterkopf schon, oh, vielleicht ist das ein guter Co-Founder?
Stefan war der Stärkste, den ich da im Kopf hatte, den ich auch kennenlernen durfte, auch für so eine Phase, weil er alle Dinge abdeckt, die ich nicht kann und im Sales extrem stark ist. Und von daher war das einfach.
Also war schon im Hinterkopf. Okay, ja, Stefan, back to you. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Honey Sales am Ende die Pitch-Competition intern zwischen euch gewonnen hat?
Ja, und danke für die öffentlichen Blumen, Daniel. Im Endeffekt hat er mich einfach daran erinnert, was für ein Riesen-Pain Prospecting war und dass wir das für alle Regionen, alle Industrien, wir haben bei Comet unterschiedlichste Industrie- oder Company-Stages mitbekommen, von langen Sales-Zyklen bei Enterprise-Clients bis kurzen Sales-Zyklen bei Scale-Ups. Und dass dieses Thema Prospecting sehr, sehr ähnlich funktioniert in all diesen Bereichen. Und wir hatten die ganze Transformation mitbekommen von dem Start als Full-Cycle-AEs, wo der AE alles machte, von Prospecting bis hin zu After-Sales und Upsells. Dann zum Aufbau von der SDR-Abteilung. Wir merkten, so richtig löst es die Probleme bei uns nicht, so richtig löst es die Probleme aber auch im Markt nicht. Und eigentlich sind diese Aufgaben zum großen Teil so repetitiv und so letztendlich data-intens, dass man die relativ gut automatisieren können müsste. Und ich hatte mir immer gesagt, ich kam ja auch so ein bisschen aus dem Startup-Universum, hatte auch eigene Piloten mal probiert und war an einem Punkt, wo ich meinte, ich muss gar nicht unbedingt gründen, ums Gründen willen, aber ich möchte gerne eine Chance wahrnehmen, wenn ich die Branche verstehe, wenn ich eine klare Aufgabe habe und wenn ich auch Bock auf die Produktvision habe. Und das kam dann in dem Fall alles zusammen.
Mhm. Und hattest du vorher auch selber operativ Sales gemacht?
Ja, das hatte mich eigentlich begleitet durch alle Stationen. Ich war ein sehr generalistischer Contributor, erst im Rocket-Universum und dann in ein, zwei Piloten mit sozusagen Netzwerkkontakten aus dem Bereich und hatte das immer mitbetreut. Und bei allen Startups war das Thema Business Development Sales total wichtig. Ich hatte dann irgendwann stand zwischen der Entscheidung, entweder Richtung Product mich zu spezialisieren und habe dann quasi in dem Recruiting-Prozess gemerkt, wie sehr es mir Freude bereitet, mich zu verkaufen. Das war ein relativ umfangreicher Prozess und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere das jetzt nochmal richtig von der Pike auf zu lernen, B2B-Sales, und bin deswegen auch zu Comet gegangen.
Okay, cool. Ja, verstanden. Und hattest du da dann ein Team am Ende bei Comet oder
genau,
in welcher Rolle bist du dann rausgegangen?
Ja, Daniel hat bei uns DACH verantwortet. Ich habe letztendlich den Consumer-Bereich innerhalb von DACH verantwortet, der letztendlich dann ja Industrien rund um Consumer Goods, Retail und so weiter spannte.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt verstanden, was eure Motivation war. Dann beamt euch jetzt nochmal gedanklich ins Jahr 2021. Also wir haben verstanden, eure Hypothese, dass ihr anderen Companies beim Sales helfen wollt, gerade in den frühen Phasen des Funnels. Wie macht ihr das? Und vor allem, wie entwickelt man daraus ein Produkt?
Ja, also am Ende des Tages, es gab damals schon so ein, zwei andere, die das gar nicht so schlecht gemacht haben. Also irgendwie mit vorne nach dem ICP in der Lead-Gen-Messaging bis zum Meeting. Unser Ziel war immer, relativ schnell irgendwie anzufangen. Und
das waren das eher Softwareanbieter, die anderen, oder waren das eher Agenturen, die das dann als Service, so SDR as a Service quasi?
Das waren so ein bisschen Agenturen auch tatsächlich.
Ja.
Und wir sind damals mehr oder weniger auch gestartet zu sagen, hey, lass uns das irgendwie so ein bisschen auch nachbauen und dann halt direkt starten, auch die ersten Kunden zu gewinnen und direkt Umsatz zu machen. Das war immer total wichtig für uns, dass wir relativ schnell einfach auch Umsatz machen können, um einfach eine Traction aufzubauen, um irgendwann auch natürlich eigene Gehälter letztlich auch zu zahlen. Ja?
Das,
war
das also waren dann überwiegend Beratungsumsätze oder Dienstleistungsumsätze?
Na, wir haben schon Meetings delivered. Ne? Die Zielsetzung war immer sozusagen, dass wir sozusagen Meetings bei unseren Kunden sozusagen einstellen, die sozusagen das Ziel haben, hey, ich brauche irgendwie mehr Meetings, weil ich habe aktuell zu wenig oder sowas, ne? Oder mit den falschen ICPs. Ne? Und so sind wir eigentlich gestartet, end-to-end.
Meine Frage, Entschuldigung, dann habe ich die Frage nicht richtig gestellt vielleicht. Meine Frage zielte darauf ab, ob ihr das dann viel mit manuellem Outreach diese Meetings erreicht habt oder hattet ihr da schon einen Prototypen von der Software entwickelt, der euch dabei unterstützt hat, die Meetings beim entsprechenden ICP einzubuchen?
Ja, Stefan, gerne. Wir hatten einen Prototypen, der allerdings auf Low Scale funktionierte und letztendlich relativ instabil war. Den haben wir genutzt und versucht, alle anderen nötigen Prozessschritte händisch manuell zu erledigen. Damit sind wir von Anfang an losgelaufen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist sowas natürlich nur bis zu einer bestimmten Kundenzahl überhaupt ausbaufähig. Uns hat es aber geholfen, dass wir erstmal noch unsere Hypothese validieren konnten, ist das überhaupt etwas von Wert? Und wir hatten uns auch gesagt, wir wollen einen bestimmten Umsatz sehen, um dann die Entscheidung zu treffen, ob wir das Ganze weiterführen. Und für uns war eine Zeit lang auch nicht klar, ob wir das Ganze wirklich in eine SaaS-Lösung bauen wollen. Das war ein Impuls, den dann tatsächlich der erwähnte Business Angel Felix Plog mit reingebracht hat und meinte, macht das, nehmt Funding auf, baut eine richtige Software, weil ihr letztendlich immer an Skalierungslimit stoßen werdet. Und so haben wir dann letztendlich begonnen, diese Prozessschritte, die wir im Hintergrund immer noch erledigten, Stück für Stück komplett zu automatisieren. Unser Prototyp wurde in richtigen Hardcode umgesetzt und das war dann dieser erste Schritt in die Transition zu einer SaaS-Company.
Wo stehen wir da zeitlich? Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
Genau, ich wollte die Zeitleiste gerade mal reinblenden. Also irgendwie angefangen, ersten Gespräche hatten wir so Anfang 2021. Die richtige Gründung war dann im August 2021. Felix kam dann kurze Zeit später letztlich hinzu, hat mit uns so ein bisschen die Vision gebaut. Da ging es dann auch schon so um Signale, wie man am Ende des Tages irgendwie den Outreach in der Zukunft steuern oder machen kann. Dass am Ende des Tages irgendwie jede Nachricht wirklich einen Grund haben sollte, also weg wirklich von dem Cadence-basierten, was irgendwie ja sehr, sehr gängig ist und wir natürlich auch stark gelebt haben.
Da müssen wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, das finde ich spannend.
Absolut. Und das war aber so die Zielsetzung, die Zukunft sind Signale halt, ne? Irgendwie signalbasierten Outreach, eigentlich so, wie man es früher mal gemacht hat. Ne? Man hat irgendwie einen Zeitungsartikel gelesen, gesagt, hey, oh, super Artikel über Artist, ey, ich schreibe jetzt mal den Janis an oder sowas als Beispiel. Ne? Mhm. Und ob das jetzt
Brief.
Nun ein Brief vielleicht sogar
auch. Brief, ja, genau. Oder Ruf in der Zentrale an.
Und vielleicht auch durch. Das. Und das am Ende des Tages entweder kalt oder warm. Ne? Das kann ja auch, Sales lebt ja immer ganz viel auch vom Nurturing und immer wieder nah dranbleiben. Und das war eigentlich die Zielsetzung. Diese Vision, die haben wir auch dann in einen Mockup gegossen. Das war so Ende 2021 und da sind wir dann tatsächlich auch, das waren auch die Hochzeiten vom Fundraising, wo jeder irgendwie ganz, ganz viel Geld hatte. Und wir sind auch direkt im Dezember rausgegangen und haben gesagt, ja super, wir haben diesen kleinen Prototypen, ich glaube, wir hatten so 2, 3 Testkunden tatsächlich da auch gehabt und haben gesagt, super, jetzt gehen wir raus und jetzt raisen wir eine ganz große Runde.
Okay, und in meiner ersten Recherche habe ich dann gesehen, ihr habt die Runde dann, glaube ich, im Januar, Februar 23 gemacht. Das heißt, wenn ich richtig mitgerechnet habe, hat es dann 13, 14 Monate gedauert, der Fundraising-Prozess. Wir wissen auch alle, was Ende 21, Anfang 22 passiert ist im Fundraising-Markt. Das hat sich ein bisschen gedreht. Vielleicht kannst du da ja nochmal von eurer kleinen Reise durch die Höhen und Tiefen des Fundraising-Marktes erzählen.
Das war tatsächlich ultra hart. Also war natürlich in so einer Phase auch häufig so, das Team ist noch nicht ganz fix und man hat vielleicht so die ersten ein, zwei Mitarbeiter, hat so ein bisschen Geld auch von den Angels schon bekommen, aber auch nicht immer alles committed. Und wie gesagt, 2021, ich glaube im Dezember sind wir gestartet und die ersten Gespräche waren irgendwie super. Irgendwie die VCs meinten, irgendwie, ja, toll, 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 super Produkt und wir wollen da auf jeden Fall investieren. Und dann gab es irgendwie so einen Shift Richtung Januar dann hin. Danach mussten die halt wollten die halt eine Produktdemo haben. Wir haben natürlich nicht wirklich was gehabt, also außer den Prototypen. Und das war dann sehr ernüchternd, wo dann viele gesagt haben, hey, baut mal noch ein bisschen, versucht mal ein bisschen Traction aufzubauen und so weiter und so fort. Wir haben dann den Kreis erweitert. Also wir sind, glaube ich, am Anfang noch nur rausgegangen, so die, ich würde sagen, Tier 1 VCs angeschrieben. Haben dann im Februar, März sind dann weitergegangen, Tier 2, Tier 3. Haben den Kreis immer erweitert. Das hat sich dann auch gezogen. Ne? Du musst immer, du schreibst die an, dann hast du einen First Call, bis sie dann in die Demo kommen, dauert es dann wieder 3-4 Wochen. Also verschiebt sich das dann alles. Wir hatten dann tatsächlich auch einen Termsheet gehabt. Ich glaube, das war irgendwie so im April, Mai oder so. Und das war so von den Konditionen her, würde ich sagen, so semi. Da waren auch einige brechharte Konditionen tatsächlich drin. Und wir haben
was waren da die harten Daumenschrauben, über die gestolpert sind, wo du jetzt in Retrospektive sagst, puh, war schon ein toughes Termsheet?
Die Valuation war natürlich auch zum einen schwierig. Ich meine, du kanntest die ganzen Bewertungen aus 2020, 2021. Einige Freunde haben Seed, Series A Runden mit 10, 20 Mio geraced, also irgendwie Bewertungen an 100 Millionen mit einem ERA von manchmal sogar unter einer Million, wo man sich gesagt hat, Wahnsinn. Und dann bist du wieder im kleinen zweistelligen oder vielleicht sogar fast einstelligen Bereich. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen bitter. Und hier gab es so ein, zwei Besonderheiten im Termsheet. Da ging es so ein bisschen auch darum, wie sich beispielsweise auch die Valuation verändert und am Ende des Tages auch der Share verändert, VCs, wenn gewisse Targets nicht erreicht werden. Und haben wir gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr schwierig. Und wir haben dann uns gesagt, hey, wir haben das ganze Feedback aufgenommen von allen VCs und haben am Ende des Tages diesen Prototypen hart gecodet. Das haben wir über dann den Sommer gemacht und sind dann nochmal rausgegangen, haben eine andere Bewertung bekommen und konnten dann raisen.
Okay. Gut. Mit wem habt ihr dann letztlich den Deal gemacht?
Mit Airbridge Equity Partners, einem VC aus Holland.
Niederlande, ja.
Mhm. Super glücklich, auch Sales-Background. Der GP hat mehr oder weniger auch das Produkt von der ersten Minute auch anverstanden, auch das Potenzial dahinter. Und muss fairerweise sagen, noch in 2021 und auch 2022 haben so 90%, ich bin nochmal durch alle Mails durchgegangen, der Absagen aller VCs, und wir haben wirklich sehr viele gesprochen, gesagt, hey, wir glauben nicht an das Thema Replacement of the SDRs oder größtenteils, wir glauben an Tools, ja, das war tatsächlich so, wir glauben an die Tools, die sozusagen die SDRs besser machen.
Ah ja, okay.
Aber es wird immer sozusagen SDRs auch geben, aber viel Support von den großen Tools und so weiter und so fort. Wir glauben nicht daran, dass es irgendwann nur noch, eine Ahnung, ein irgendwie Layer gibt, der vielleicht das CRM unterstützt. Das war immer so ein bisschen so unser Pitch. Das hat sich dann schlagartig geändert 2023 mit den LLMs. Und dann hat irgendwie jeder gesagt, ja übrigens, also die SDR-Welt wird sich verändern, die Welt der AEs wird sich verändern, genau.
Stehst du mit deiner Software-Company an einem entscheidenden Punkt? Überlegst du, einen Teil deines Businesses zu verkaufen oder möchtest du dein Unternehmen auf die nächste Stufe bringen? Dann würde ich dir heute gerne kurz Flex Capital vorstellen. Es ist ein Fund, der das Konzept von Private Equity völlig neu denkt. Sie waren auf den letzten zwei Artist Summits natürlich auch dabei, haben ein paar echt beeindruckende Case Studies vorgestellt mit Unternehmen, wo sie schon helfen konnten. Und Flex Capital tritt genau da in Aktion, wo traditionelle Kapitalgeber eben an ihre Grenzen stoßen. Warum? Weil Flex Capital nicht nur Geldgeber sind, sondern echte Wegbereiter. Sämtliche Partner und auch die Mehrzahl der InvestorInnen hinter dem Fonds sind Softwareunternehmerinnen, so wie ich selbst auch. Das heißt, die verstehen dein Business und entscheidend bei den nächsten Wachstumsschritten können die wirklich hands-on unterstützen. Mit Flex Capital erhältst du also nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern einen ganzen Satz an operativen Werkzeugen, ein Expertenteam, das darauf spezialisiert ist, Unternehmen zu professionalisieren und gleichzeitig deren Effizienz, Profitabilität und den Marktwert zu steigern. Das heißt, mit Flex Capital an deiner Seite kannst du als UnternehmerIn dein privates finanzielles Risiko reduzieren, dein Unternehmen von einem EBITDA auf 1 Million bis 10 Millionen und darüber hinaus skalieren und den Grundstein für den nächsten großen Exit legen, immer unterstützt von einem Team, das diesen Weg bereits gegangen ist. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Dann besuch Flex Capital auf flex.capital und entdeck da, wie Flex Capital dich ganz konkret mit deinem Unternehmen aufs nächste Level bringen kann. Und wie schaut ihr drauf? Stefan, du hast selber lange operativ Sales auch gemacht. Wird es SDRs in 5 bis 10 Jahren noch geben oder wo geht die Reise dahin?
Wir glauben, dass wesentliche Aufgaben der SDRs automatisiert werden. Ich glaube, die Frage ist immer, welche Rollen SDR in der Sales-Organisation hat. Viele Organisationen nutzen SDRs ja für die Vorqualifizierung. Wenn das funktioniert, dass man dadurch seine AEs wiederum quasi im Lower Funnel effizienter macht, dann behält man die sicher auch in Zukunft bei. Warum sollte man das nicht machen? Ähnliche Themen sehen wir bei Junior AEs oder eben auch SDRs, BDRs, wenn es um Inbound geht. Alles, was ja im Moment nach wie vor einen sehr großen Teil der Tageszeit ausmacht, rund um Research, Datenpflege, letztendlich Aufsetzen von Kadenzen, Reply-Management und so weiter. Da sehen wir, dass das wegautomatisiert wird. Das wird auch zum Teil schon wegautomatisiert. Viele Companies arbeiten letztendlich daran, das schon eigenständig zu regeln. Wir glauben aber, dass es da letztendlich auch zukünftig ja, die Buy-Option geben wird für Sales-Organisationen.
Okay, ich würde jetzt gerne mit euch noch einmal vielleicht eine fiktive Company angucken, die ein typischer guter Kunde für euch wäre. Wie haben die Vertrieb vor der Einführung von HoneySales gemacht? Wie ändert HoneySales die Organisationsstruktur und auch die Abläufe im Unternehmen? Und wo könnt ihr unterstützen? Und wenn ihr es hinkriegt, wir haben jetzt viel mit Fachbegriffen um uns geschmissen von Prospecting und Cadences. Vielleicht schafft ihr es in einfacher Sprache nochmal das darzulegen, dass jemand, der darüber nachdenkt, wie kann ich eigentlich meine Softwarelösung beim Kunden platzieren und wie kann HoneySales mir dabei helfen, das so in very easy terms versteht.
Ja, also ein Softwareunternehmen gucken wir an, richtig?
Ist HoneySales denn auch einsetzbar von Nicht-Software-Unternehmen?
Wir haben tatsächlich die ersten Kandidaten im Portfolio, die auch so im klassischen Mittelstand eher gehen, aber oder auch im Beratungs- und Dienstleistungsbereich unterwegs sind. Aber okay. Wir können gerne eine SaaS-Company nehmen. Ich glaube, wahrscheinlich
für die Zielgruppe. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall eine SaaS-Company. Die Menschen, die hier zuhören, sind zu 90% investieren sie in SaaS-Companies oder führen SaaS-Companies oder sind in Leitungsfunktionen von SaaS-Companies. Also, let's do SaaS all the way.
Let's do SaaS. Genau, also letztendlich wie Sales vermutlich in vielen SaaS-Companies gemacht wird, ist, dass du letztendlich einen Rollensplit hast, der so aussieht, dass du zumindest Upper Funnel Leute hast, die Demand-Gen machen. Das sind dann, also die letztendlich Nachfrage generieren. Das können unterschiedliche Kanäle sein. Über diese Kanäle kommen dann Leads rein. Zum Beispiel schreiben die Personen, das sind dann eben oft SDRs oder auch BDRs, letztendlich ja passende Prospects an. Über LinkedIn, über E-Mail. Teilweise wird auch Cold Calling betrieben oder teilweise auch eine Kombination aus allem. Meistens hast du dann letztendlich irgendwo einen Handover-Punkt, dass gesagt wird, okay, okay, wenn jetzt ein interessierter Lead dabei ist, dann wird er übergeben an seniorere Account Executives, die den Deal closen.
Und diese Phase, die du jetzt beschrieben hast, das ist das, was du vorhin unter dem Begriff Prospecting subsumiert hast, korrekt?
Genau, das ist es. Also es geht darum, einfach interessierte mögliche Kunden zu generieren und die dann zu übergeben fürs Closing an seniore Teamplayer. Und dann gibt es meistens noch diese dritte Komponente, das ist dann alles rund um After Sales. Also wenn dann ein Kunde gewonnen ist, dass man eben im Account Management zusieht oder im Client Success, dass die Kunden happy sind, dass sie upsellen und cross-sellen. Und wir sehen, dass dieses Prospecting, dieser Upper Funnel Part, dass der oftmals beinhaltet, dass man erstmal natürlich ein ICP aufsetzt, also ein ID Customer Profile, an wen möchte ich eigentlich verkaufen und dazu passende Kontakte generiere. Das heißt, ich suche dann unterschiedliche Datenbanken ab oder unterschiedliche Quellen und sage, okay, welche Person passt eigentlich erstmal zu meinem Produkt und versuche dann auch letztendlich die Kontaktdaten zu generieren. Das nochmal ganz wichtig, das Einordnung. Wir reden jetzt natürlich über Sales-Led-Vertrieb. Ne? Wenn man irgendwie einen Inbound-Funnel hat, dann sieht das alles nochmal anders aus, aber im Sales-Led-Kontext ist das so.
Aber du beschreibst gerade, glaube ich, auch aus den Gesprächen, die ich führe und aus meiner Erfahrung, den typischen Arbeitstag eines SDRs oder BDRs. Ne, also Prospecting, Kontakte raussuchen, die ins ICP passen, dann Outreach machen und wenn man irgendwo ein Match hat, dann vielleicht übergeben an Account Executive. Soweit so normal verstanden.
Ja. Genau.
Wie ändert sich die Welt dann mit Honeysales?
Ja, vielleicht, also wie sich mit Honeysales ändert, ich glaube, wir sind Teil, glaube ich, von dieser Transformation und wir sind vielleicht eine Antwort, wie Unternehmen diese Transformation bestmöglich mitnehmen können. Aber was wir sehen ist, dass die Einführung von ChatGPT und anderen LLMs dazu geführt hat, dass du einerseits natürlich einen enormen Anstieg an Volumen hast, dadurch, dass inzwischen Texte automatisch generiert werden können, dadurch, dass auch Informationen einfacher ausgelesen werden können, hat dieses Spray and Pray, also dass man eben ganz viele Leute anschreibt und nach dem Motto, Daniel sagt immer, man wirft irgendwie die Nudelpackung an die Wand, die gekochten und guckt, welche Nudeln hängen bleiben, dass das überhand genommen hat und dass deswegen auch die Conversions total sinken.
Und fühlen wir, glaube ich, alle, wenn wir so unsere Inboxes angucken oder auch unsere LinkedIn-Inboxes, ja, dann, gefühlt ist das Spam-Problem seit einem Jahr schlimmer geworden.
Ganz genau. Und das führt erstmal im Effekt dazu, dass die Conversion Rates sinken, jetzt aus Sales-Sicht. Eine andere Entwicklung ist letztendlich, dass du mit geringeren Budgets arbeiten musst. Sales- und Marketing-Budgets werden teilweise gestrichen, auch im SaaS-Bereich. Irgendwie letztens im Cloud-Report von Battery Ventures habe ich gesehen, okay, von letztendlich ungefähr der Hälfte an Profitability Increases kommt wiederum die Hälfte aus dem Sales- und Marketing-Budget. Das heißt, man muss eigentlich mehr erreichen mit unter Umständen geringeren Ressourcen. Und du hast vorhin das Thema demografischer Wandel angesprochen. Es sind einfach auch immer weniger qualifizierte Leute im Markt. Also es ist unheimlich schwierig, auch wenn wir mit Company sprechen, gute SDRs zu finden, auch gute AEs zu finden. Und das wiederum führt dazu, dass du einen unheimlichen auch Effizienzdruck hast, dass du letztendlich zusehen musst, dass du die Aufgaben bestmöglich automatisierst, die du automatisieren kannst. Und was wir deswegen sehen, ist, dass es großen Anreiz gibt, dass Unternehmen diese ganze sozusagen Kontaktgenerierung und auch die Kontaktdatengenerierung einerseits möglichst automatisiert und gleichzeitig aber dafür sorgt, dass die Kommunikation, mit der Prospects angesprochen werden, deutlich relevanter ist. Und was wir deswegen machen, wir haben letztendlich mit diesem eher starken Effizienzteil begonnen. Wir haben also gesagt, hey, mit uns kannst du einmal angeben, wer dein ICP ist oder dein unterschiedlichen und wir kümmern uns darum, dass du dann Meetings in deine Kalender eingebucht bekommst und alles dazwischen machen wir und haben letztendlich, wie wir es vorhin beschrieben haben, irgendwann diese ganzen Schritte, die dafür nötig sind, stückweise automatisiert und dieses Relevanzthema, das versuchen wir abzudecken über Signale. Also wir letztendlich screenen dein relevantes Netzwerk dahingehend, ob irgendwelche Buying-Signale entstehen. Und wenn ein Signal entsteht, stellen wir es vor, kriegst einen Nachrichtenvorschlag. Und das wiederum soll dazu führen, dass du mit Leuten in Kontakt trittst, einerseits mit personalisiertem Content, aber auch zu einem Zeitpunkt, wo das wirklich Sinn ergibt.
Ja, okay, verstanden. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie viel von der Leistung, die ihr erbringt, eure Software automatisiert macht und wie groß euer SDR oder BDR-Team ist, was im Hintergrund dann für mich Kunden anspricht.
Genau, also wir haben tatsächlich gar kein SDR oder BDR-Team, sondern sind dort komplett mit unserer Lösung von Anfang an losgelaufen. Das macht so 2/3 unseres Umsatzes aus und 1/3 kommt dann über Inbound, letztendlich übers Netzwerk. Teilweise haben wir da auch mit Referral-Programmen ganz gute Erfahrungen gemacht. Und letztendlich die Automatisierung funktioniert so, dass wir im Onboarding und letztendlich, wenn ein Meeting gebucht wird, das wird bei uns manuell durch einen Customer Support gemacht und das Onboarding durch einen Account Manager. Alles dazwischen haben wir letztendlich automatisiert.
Okay, aber es gibt schon noch Personen, die bei euch beschäftigt sind, die im Namen des Kunden, eures Kunden anrufen, um das Meeting zu vereinbaren. Habe ich das richtig verstanden?
Das funktioniert so, wir ziehen sozusagen Informationen, die wir dann brauchen, um grundsätzlich Texte zu kreieren. Und dann wird letztendlich KI generiert, werden Texte erstellt und dann werden die Personen die Prospects werden kontaktiert über E-Mail. Nachrichten. Und wenn die sich zurückmelden, erkennt das automatisch unsere Software und dann wird das an Customer Support weitergeleitet, damit die den Termin einbuchen.
An euren Customer Support oder an den Customer Support des Kunden?
An unseren Customer Support, ja. Alright. Sodass das wirklich End-to-End ist und man keine SDRs mehr braucht in der Zwischenphase.
Mhm. Okay, verstanden. Wie rechnet ihr ab? Macht ihr das dann pro Zeitvolumen, pro Softwarenutzung oder pro gebuchtes Meeting? Was ist da euer Modell?
Wir sind von Anfang an auf ein hybrides Modell gegangen. Es gibt eine Base-Fee und dann gibt es letztendlich im Sinne von Value-Based Pricing eine Fee pro Meeting, die du dann letztendlich zahlst, wenn das Meeting stattgefunden hat und ICP-relevant war.
Okay, ja, verstanden. Soweit spannendes Modell und das den Personalmangel in Bezug auf Junior-Sales-Positionen, SDRs, BDRs, kann ich nur zu 110% unterschreiben. Ich glaube, ich habe in der letzten Woche allein mit 3 Foundern und Teamleadern gesprochen von Software-Companies, die händeringend Leute suchen, SDRs, BDRs, teilweise auch AEs und einfach sagen, wahrscheinlich müssen wir auch, wie unsere Organisation funktioniert, überdenken, weil wir die Leute einfach nicht finden, egal welche Anreize wir bieten. Und der Markt ist einfach leer, auch gegeben durch den demografischen Wandel. Ja. Also ich glaube, wir arbeiten da an einem spannenden Thema.
Auch genau das, was wir sehen. Ne? Die Zukunft am Ende ist da, die Organisation wird sich verändern. Das heißt also, wahrscheinlich wirst du nur noch die Hälfte deines Sales-Teams und auch SDR-Teams, wenn es das noch gibt, noch benötigen. Und man wird ein bisschen ressourcensparender auch umgehen. Also wenn man sich überlegt, heutzutage Spray-and-Pray-Ansatz und man bekommt ja auch zigtausend Leads, die man ja teuer einkauft, ne? Also auch von großen Anbietern kauft man ja irgendwie auch Leads dann auch ein und die liegen dann irgendwie im CRM, hat häufig auch Calls vielleicht mit denen schon gehabt und so richtig viel passiert mit denen nicht in der Regel. Ja? Und die Zielsetzung, was wir immer gesagt haben, hey, eigentlich muss doch die Welt so sein, dass egal welches Produkt ich verkaufe, ich sage, guck mal hier, also das ist mein ICP oder ich habe mehrere, das ist mein CRM, ich habe vielleicht irgendwie 10.000 Companies, die möchte ich ganz gern von mir überzeugen und 2.000 Kontakte habe ich vielleicht auch schon im CRM, oder die kenne ich schon, mit ein paar hatte ich auch schon Calls gehabt lass doch jetzt mal loslegen. Und unsere Idee und unser Ansatz ist halt, dass wir uns auf das CRM setzen und immer signalbasiert dann halt beispielsweise die 8.000 neu anschreiben, immer wenn ein Signal kommt und dann die 2.000, die schon sozusagen im CRM drin sind, auch sozusagen warm anschreiben und uns dann am Ende des Tages immer dann melden, wenn es halt relevant ist. Und dann der Vertriebler immer dann sozusagen wieder ins Spiel kommt, wenn halt ein entsprechendes Buying-Signal da ist oder Netzwerksignal, wo man dann am Ende des Tages wieder den Vertriebler sozusagen für einen Call nutzt.
Ja? Was sind das so für Signale, auf die ihr da achtet?
Also am Ende des Tages hat jedes Unternehmen sogenannte, wir nennen das Buying-Signale. Also es sind dann wirklich Signale, wo du sagst, guck mal hier, Honeysales, nehmen wir mal Honeysales, wenn jemand zum Head of Sales irgendwie befördert wird, dann ist der berechtigt, irgendwie neue Tools sich wahrscheinlich auszusuchen und so weiter und so fort. Das heißt also, mit diesem Schritt ist das jemand, der ist spannend für uns, den würden wir anschreiben. Das ist ein Buying-Signal und da gibt es auch einen entsprechenden Pitch.
Das heißt, du schaust auf LinkedIn automatisiert, wo gibt es eine Positionsveränderung, und wenn der Titel Head of oder Team Lead oder VP of Sales oder sowas ist, dann sagst du, okay, da gibt es eine Promotion, den schreibe ich jetzt mal an oder die schreibe ich jetzt mal an.
Absolut richtig, genau. Ganz grundsätzlich sind wir nicht begrenzt irgendwie auf LinkedIn. Wir können auch irgendwie alles, was irgendwie googelbar ist, sage ich immer ganz gern, können wir auch an Signalen irgendwie bekommen. Das sind Industriesignale als Beispiel oder Company-Signale. Und da geht es immer darum, dass die Signale wirklich ICP-basiert sind. Genau, aber das ist jetzt ein Buying-Signal. Und dann gibt es sogenannte, wir nennen die ganz gerne Netzwerksignale. Das heißt also, es ist einfach ein Signal, was du nutzt, um sozusagen dein Netzwerk zu stärken. Es könnte jetzt sein, gestern sind wir genannt worden in einem Sifted-Artikel mit Slack gemeinsam. Und da hat mich heute früh jemand angeschrieben und gesagt, hey, du, hab irgendwie einen Artikel gelesen, spannendes Thema und so weiter und so fort, lass uns mal austauschen. Ja? Das ist etwas, was eigentlich auch super, super gut als Signal funktioniert. Da muss man jetzt vielleicht nicht direkt drauf pitchen, aber das ist ein Signal, was irgendwie was Spannendes. Genauso wie ein Podcast, ne? Also kannst ja irgendwie auch gewisse Informationen aus Podcasts herausziehen und die dann als Signal nutzen. Und jedes Unternehmen hat irgendwie andere Signale, ne? Nehmen wir jetzt beispielsweise mal so einen Chef Coco, keine Ahnung, ob das jemand auch erkennt. Wir nutzen das tatsächlich. Die liefern Essen ins Büro. Jeder Mitarbeiter kann sich das vorher aussuchen. Für die wäre vielleicht ein Signal, wenn auf LinkedIn irgendjemand oder Teams posten, hey, wir haben irgendwie unseren Lunchbreak oder so weiter und so fort, ne? Wo du sagst, hey, super cool, dass ihr das macht, aber vielleicht habt ihr schon mal über Chef Coco nachgedacht. Wir beispielsweise lassen das auch zu euch ins Büro liefern, als Beispiel, ne? Und das ist immer total wichtig. Also jede Company hat gewisse Buying-Signale. Die muss man identifizieren. Es gibt entsprechende Pitches da drauf. Und das Schöne ist halt, das ist alles hinterlegt, mehr oder weniger dann in unserer Lösung. Das heißt also, du kaufst eigentlich schon das Wissen, wie ich Sales mache. Ja?
Wie machst du das jetzt konkret bei Podcasts zum Beispiel? Das würde ja bedeuten, du müsstest oder dein Tool müsste jeden Podcast transkribieren, um zu verstehen, was da gesprochen wird, um ein Signal, was in einem Podcast versteckt ist oder nur auf der Audiospur verfügbar ist, rauslesen. Wie funktioniert das technisch?
Eigentlich funktioniert genauso, wie du gerade gesagt hast, ist sehr teuer. Ja? Also wir haben uns dazu gerade entschieden, dass wir noch ein bisschen, es gibt auch so Podcast-Tools, die auch gewisse Dinge einfach zusammenfassen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Aber eigentlich das Schönste ist halt...
Was benutzt du da?
Das müsste ich nachgucken im Toolstack, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Okay. Aber das Schönste ist eigentlich genau diese Lösung des Transkribierens und dann am Ende des Tages suchst du da die Tonspur, die relevante Tonspur aus.
Ja, okay, verstanden. Und nochmal kurz zum Pricing. Wie funktioniert es dann ganz konkret? Können wir ein Beispiel machen? Ich würde sagen, wir haben eine ungefähre Vorstellung davon, was ein SDR Fulltime kostet mit vielleicht Homeoffice-Setup oder Büro und einem gewissen Tool-Stack. Wie verhält sich das gegenüber Honey Sales, wenn ich mit euch arbeite?
Ja, also es gibt letztendlich zwei Modelle, die dann jeweils diese Base-Fee-Komponente haben und dieses Value-Based quasi Meeting-Fee. Und du kannst dir aussuchen, wenn du mehr Meetings erwartest, dann hast du eben die letztendlich niedrigere Meeting-Fee und die höhere Base-Fee, vice versa.
Wie hoch sind die?
Die sind bei 1.750 Euro pro Monat und 250 Euro pro Meeting. Das ist Modell A. Modell B ist 2.850 Euro pro Monat und 100 Euro pro Meeting.
Ja, und kriege ich dann irgendwie eine garantierte Anzahl Meetings inkludiert oder so? Oder ist das was ihr individuell mit den Kunden verhandelt?
Das können wir letztendlich relativ gut einschätzen durch vergleichbare Kunden und eher den Kunden dadurch Vertrauen auch schaffen. Eine Garantie wollen wir ungern in die Verträge mit reinnehmen. Wir haben natürlich einen großen Incentive dadurch, dass wir auch nur dann wirklich gut verdienen, wenn wir viele Meetings buchen. Und deswegen ist das Account Management entsprechend auch genauso motiviert, dass ein Kunde performt, weil wiederum dann auch die letztendlich Kompensation darauf liegt. Also so versuchen wir eher diesen Anreiz zu nutzen, als zu sagen, hey, wenn wir irgendwelche Sachen nicht erfüllen, dann gibt es eine Strafe.
Okay, verstanden. Ich habe damals aufgeschnappt bei der Finanzierungsrunde, da schwirrte so die Zahl rum, dass ihr bei 1 Million ARR wart, Anfang 2013. Jetzt sind wir ein Jahr später. Wo steht die Company aktuell? Wie habt ihr euch entwickelt?
Genau, wir sind jetzt bei etwas über 2 Millionen ARR und glaube ich, haben auch tatsächlich im letzten Jahr gemerkt, dass es eher eben diesen Bedarf gibt, dass man, also ich glaube, die tighteren Budgets haben uns ein bisschen in die Karten gespielt, was bei anderen
Absolut.
Tools nicht der Fall war. Deswegen, glaube ich, muss man auch immer zugeben, wenn man auch ja ein bisschen Rückenwind hatte. Das ist jetzt so unser Stand gerade.
Okay, das heißt also 100% gewachsen jetzt im letzten Jahr. Ihr seht die Zeichen demografischer Wandel, die Rolle der SDRs und BDRs verändert sich. Ihr seht da Rückenwind, ihr seid weiter bullish, dass ihr mit dem Modell weiter wachsen könnt. Vielleicht schauen wir dann nochmal drauf, was glaubt ihr denn, wie die Sales-Organisation der Zukunft aussehen wird und was sich da strukturell verändern wird? Das ist schließe ich erstmal da als ersten Teil meiner Frage.
Ich sag immer, was ich vorhin schon kurz meinte. Ich glaube, jedes Unternehmen wird ein deutlich kleineres Team an AEs haben, weil es einfach die Leute auch gar nicht gibt und die Leute einfach am Ende des Tages so ein bisschen superpowered werden mit so einem, wir nennen es so ein bisschen Layer-Tool. Also ich glaube, es wird eine neue Kategorie geben. Wir glauben, es gibt eine neue Kategorie, die am Ende des Tages genau das irgendwie abbildet, also diesen SDR-Faktor. Und dann gibt es noch ein CRM, was dir irgendwie hilft, dort deine Daten zu storen. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich auch noch einen gewissen Teil an SDRs geben, die, wie Stefan vorhin schon meinte, gewisse Vorqualifizierungsthemen übernehmen. Aber sonst wird der Vertriebler sehr wahrscheinlich wieder mehr end-to-end eingebunden sein. Das heißt also deutlich weniger Vertriebler end-to-end, fangen schon ein bisschen früher an, bis zum Close und vielleicht sogar auch ein Teil des Nurturings. Das ist so ein bisschen so das, was wir so ein bisschen beobachten.
Das heißt ja eigentlich aber auch, dass das Anforderungsprofil an Software-Seller eher komplexer wird oder eher steigt, oder? Die haben mehr Aufgaben zu erfüllen, können weniger Silo machen, die repetitiven Aufgaben werden stärker von der Software erledigt und es geht wirklich darum, das Gespür zu entwickeln, wo treffe ich wirklich ein Bedürfnis im ICP und dem dann auch einen kommerziellen Deal anzubieten, der für beide Seiten attraktiv ist.
Ja, also am Ende des Tages soll es tatsächlich sogar deutlich einfacher werden, weil es wirklich nur noch irgendwie ein Tool gibt, was du bedienst. Und du hast dann nicht mehr 10 Tools, die halt heutzutage von den RevOps oder den SDRs bedient werden, sondern wirklich nur noch irgendwie ein Tool mit der total einfachen Oberfläche. Also ich kenne irgendwie keinen Seller, der irgendwie dieses CRM total gerne mag und habe auch noch kein Unternehmen gesehen, wo auch alle Daten immer hervorragend gelockt sind. Das muss man fairerweise einfach auch sagen.
Wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen. Welches Tool ist das? Ist das das CRM oder ist das Honey Sales oder irgendwas, was ich gar nicht auf dem Schirm habe?
Genau, also wir glauben, das ist was Ähnliches, wo wir auch reinarbeiten, und dass das so ein bisschen diese neue Kategorie auch letztlich sein wird. Ja, dass du dir sozusagen, dass jeder Vertriebler am Ende des Tages so eine Art Software hat, ja, ein Tool, das kann dann irgendwann auch eine Mobile-App sein, die am Ende des Tages dir dann sagt, hey, guck mal, das sind die 10 Leute, die musst du jetzt anschreiben, ne? Also, weil die sind so hochgescored, weil du hast dich mit dem eingetroffen, da ist das Buying-Intent da, der war vielleicht auf deiner Webseite, es gibt zudem auch gerade noch einen spannenden Artikel, der passt vielleicht genau zu dem und hey, und übrigens, hast du gerade vor 2 Tagen die Freigabe von Marketing bekommen, vielleicht einen Referenzkunden, der in einem ähnlichen Space unterwegs ist, zu nennen, ne? So, und wenn du das
Klingt aber
alles
so,
einmal so zusammen.
als wenn ich dafür auch auf extrem gut gepflegte Daten angewiesen sei.
Du bist auf, ich sag mal so, gute Daten angewiesen. Das ist richtig. Aber was wir machen, ist genau diese Daten einmal vorab aufzunehmen im Onboarding. Also wir glauben jetzt auch noch nicht an so eine Art Plug-and-Play-Solution, wo du dich an CRM irgendwie andockst und verstehst das CRM. Also ich habe es noch nicht gesehen, diese Solution. Deswegen ist es, glauben wir daran, dass es total wichtig ist, am Anfang einmal diese Daten zu strukturieren und das muss sozusagen diese Service-Komponente im Onboarding mitnehmen, weil nur
Wie viel
dann
Zeit
kannst du
muss ich
wirklich
dafür
starten.
einplanen für das Onboarding mit euch?
Wir haben da tatsächlich 2 kurze Sessions, die dauern jeweils 1 Stunde. Das ist eigentlich relativ überschaubar.
Okay, und dann verbindet ihr das Tool aber trotzdem zum CRM, vielleicht zu anderen
Absolut.
Signalen des Kunden über eine API oder so.
Absolut, genau, ja.
Ja, Okay, und dann kann ich eigentlich loslegen, muss mich für eins der zwei Abrechnungsmodelle, den Plan A oder Plan B, entscheiden mit der höheren oder niedrigeren Fixfee und dann der Meetinggebühr und dann kann es losgehen. Habe ich das richtig
verstanden? Absolut richtig, ja.
Okay, gut. Der zweite Teil meiner Frage ist, wenn sich die Organisation so verändert wie von dir antizipiert, was bedeutet das denn konkret für Software-Seller? Das heißt, wenn ich jetzt ein AE bin oder SDR, BDR, wie kann ich mich future-proofen? Was muss ich heute lernen, damit ich nächstes, übernächstes Jahr einen extrem guten Job machen kann?
Kann ich vielleicht gerne meine Meinung zu teilen? Ich glaube, viel stärker in die Kundenkommunikation mit rein. Also ich glaube, viel schneller in Richtung AI sich schon weiterbilden. Also wirklich in verbale Kommunikation, Calls, letztendlich schon viel stärker in eigentlich die Lösungsfindung und weniger eben in diese Data Crunching, Scribble-Arbeiten. Ich glaube, solche Leute werden immer gebraucht und je schneller man sich dahin entwickeln kann, desto spannender wird der Job auch erfahrungsgemäß. Das heißt, ich glaube, man braucht sich als SDR heute keine Sorgen machen. Ich glaube, man muss nur einfach sich auf die Gelegenheit freuen, schneller upskillen zu können und die gesuchten Plätze an AIs füllen zu können.
Okay. Und habt ihr einen Tipp an Sales-Leader oder auch Gründerinnen und Gründer von SaaS-Companies, wie die ihr Team befähigen können, genau dahin zu kommen und diese Entwicklung zu nehmen?
Eine starke RevOps-Person wird, glaube ich, nochmal wichtiger, um sicherzustellen, dass man die Ziele erreicht, ohne dass man in Komplexität ertrinkt. Und auch die Chancen möglichst früh zu nutzen, die letztendlich durch KI entstehen. Und das sind sicherlich auch unabhängig von uns nicht nur Sachen rund um generative KI, sondern was kommen wird, da sind sich, glaube ich, auch viele einig, ist, dass die User Experience hingeht zu einer Push AI, also dass dir die KI sagt, okay, jetzt, Jannis, sollte ich das und das machen, weil so und so. Und das ist nochmal was, wo wir heute, glaube ich, einen Beginn von einer Transformation erleben. Und deswegen glauben wir, dass es eine Art Konsolidierung auch geben wird im Toolstack, weil dir im Idealfall nicht 10 verschiedene Tools sagen, was du zu tun und zu lassen hast, sondern dass das im Endeffekt ein Tool ist, was eben mit den Daten und Informationen integriert ist, sinnvoll integriert ist. Also das heißt, eine RevOps-Person, die da auf Zack ist und die letztendlich auch offen ist, zu simplifizieren. Ich glaube, das ist total entscheidend.
Mhm. Ja, finde ich spannend, sind tatsächlich auch einige der Themen, die wir bei unseren Revenue Leadership Roundtables im Rahmen von dem Artist Circus häufig hören, so in dieser oder ähnlicher Form. Und die besten Sales Leader haben das, glaube ich, auch auf dem Schirm. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist für den Artist Circus schon fast ein bisschen später noch ein Ticket zu kriegen. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch da mit RevOps sehr stark und mit Sales Enablement. Und ihr seid ja auch dabei vor Ort. Deshalb freue ich mich da dann auch auf jeden Fall aufs persönliche Wiedersehen. Und alle, die Bock haben, mit euch das Gespräch fortzusetzen, können das auch machen, weil ihr mit eurem Team ja auch vor Ort seid und, glaube ich, auch einen Stand habt, wo man sich Honey Sales dann in Action live angucken kann, wenn ich das richtig abgespeichert habe, oder?
Genau, wir haben tatsächlich gestern darüber geredet, was wir da machen wollen. Mal gucken, ob wir das alles so auch umsetzen. Also, keine Ahnung, Idee war pinkes Popcorn.
ich bin gespannt.
Und eine Biene, die da rumschwirrt. Let's see.
Okay. Ja, eine Biene, die rumschwirrt. Okay, ja, also einige gute Kostümideen habe ich schon gehört. Also die Vorfreude ist groß. Aber bevor wir in den festiven Teil und den Smalltalk-Teil des Gesprächs hier abdriften zu sehr, wollte ich euch gerne noch nach einer Restaurant-Empfehlung fragen. Ihr seid in Berlin, euer Büro ist in Berlin, ihr arbeitet aus Berlin. Wo sollten unsere Hörerinnen und Hörer denn unbedingt mal essen gehen in Berlin?
Also ich würde in Berlin Mitte, Nähe Friedrichstraße, die Freundschaft empfehlen. Das ist eine Weinbar von zwei sehr sympathischen jungen Herren geführt, die ursprünglich aus Österreich kommen und das ist in der Regel unterhaltsam und lecker.
Okay, und dann gelben Muscatella oder was dein Lieblingswein da?
Ach, also in Österreich, finde ich, geht ein Veltliner immer. Da gibt es recht frische. Aber in der Regel kann man da fast alles trinken.
Okay, wunderbar. Und Essen gibt es auch, ja?
Das gibt es auch, genau.
Wunderbar. Alles klar. Danke für die Empfehlung. Danke euch für eure Zeit. Mir hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns auf dem Artist Circus.
Super.
Wir freuen uns drauf. Danke, Jans. Dann,
ciao. Das war's hier aus dem Artist on Air Podcast Studio. Jetzt rein ins Kostüm und ab Richtung Artist Circus. Wir sehen uns. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao, ciao.